US-Vizepräsidentin Kamala Harris ist angereist, Österreichs Bundespräsident Alexander Van der Bellen und die deutsche Delegation umfasst 250 Männer und Frauen. Die UN-Klimakonferenz in Dubai belebt auf jeden Fall den Tourismus des Landes und hilft den Fluggesellschaften. Doch es gibt auch in Sachen Energiewende Durchbrüche zu vermelden. Die Kernkraft feiert eine Renaissance. Bis 2050 soll die installierte Leistung von Kernkraftwerken verdreifacht werden. Das fordern rund 20 Unterzeichnerstaaten. Unter ihnen der Gastgeber Vereinigte Arabische Emirate, die USA, Großbritannien, Frankreich und Schweden. Was sich wohl die deutsche Delegation dabei denkt? Hatte sie der Kernkraft nicht gerade erst das Licht ausgeschaltet? Wir begrüßen Manfred Haferburg. Der Kerntechniker hat Kraftwerksbetreiber weltweit beraten und dabei etwa 120 AKW von innen gesehen. Herr Haferburg, guten Tag.
Guten Tag, Herr Golme. Danke für die freundliche Einladung.
Mächtige Industriestaaten fordern mehr Kernenergie, darunter das Mutterland von Fridays for Future, Schweden, und Finnland, das jüngst einen neuen Kraftwerksblock in Betrieb genommen hat. Begründet wird diese Initiative mit dem Klimawandel. Was können AKW beitragen?
Kernkraftwerke können derzeit 10% des weltweiten Strombedarfs decken. Es gibt in dieser schönen Welt etwa 440 Atomkraftwerke in 33 Staaten. In den vergangenen 20 Jahren sind 108 Reaktoren stillgelegt worden und 97 sind neu ans Netz gebracht worden. Das heißt, es bleibt eigentlich seit 20 Jahren ziemlich konstant. 60 neue Kernkraftwerke sind im Bau und weitere 110 sind geplant. Ja, sie können einen signifikanten Beitrag leisten zur Stromerzeugung. Das ist sozusagen die Antwort auf Ihre Frage.
Der Hintergrund dieser Forderung liegt allerdings auch in der CO2-Reduzierung. Wie sehen Sie denn den CO2-Eintrag von Kernkraftwerken?
Ja, wenn man an die schreckliche Wirkung von CO2 glaubt, dann kann man sagen, die Kernkraftwerke sind eine nahezu CO2-freie Energiequelle. Und sie können natürlich stabilisierend wirken für die volatilen erneuerbaren Energieträger. Das ist überhaupt die einzige Möglichkeit, wie man den vielen Wasserstoff, den man braucht, um die Dekarbonisierung voranzutreiben, erzeugen. Das geht eigentlich nur mit Kernkraftwerken. Es gibt, wie der amerikanische Abgesandte gesagt hat, technisch keine Möglichkeit, die Energiewende anders zum Erfolg zu führen als mit Kernenergie. Und das ist Wissenschaft, Mathematik und Physik.
Den CO2-Eintrag sieht das Deutsche Umweltbundesamt aber etwas anders. Es verweist auf den CO2-Verbrauch beim Abbau von Uran und auf CO2-Emissionen bei der Endlagerung.
Ja, bei der Endlagerung. Das ist ja lustig. Was soll denn da für CO2 entstehen? Und beim Abbau von Uran, das ist ein Bergbauprozess, der ist wie jeder andere industrielle Prozess natürlich mit CO2 verbunden. Wenn man die Bergbaumaschinen mit Wasserstoff antreibt, dann gibt es da auch keinen CO2-Ausstoß mehr. Ich glaube, das ist Unfug und da versucht man die Kernenergie schlecht zu reden.
Zu den Unterzeichnern dieser Vereinbarung gehört auch Japan. Dabei war der Tsunami und der Zwischenfall von Fukushima der Grund für Angela Merkel, aus der Kernkraft auszusteigen. Warum setzen die Japaner dennoch darauf?
Ja, weil sie vernünftig sind. Japan hat ja praktisch keine eigenen Energieressourcen, Rohstoffe, die sie verbrennen oder verheizen oder verstromen könnten. Sie müssen alles das, was sie verstromen wollen, einführen von außen. Das ist furchtbar teuer und die Japaner sind vernünftig und sie sind nicht so leicht ins Boxhorn zu jagen wie die Deutschen durch Atomfurcht. Die haben ein neues Kernkraftwerk in Betrieb genommen. Die nehmen auch weiter Kernkraftwerke in Betrieb, ihre alten, die sie hochgerüstet haben gegen künftige solche Ereignisse. Sie handeln vernünftig wie Frankreich, Polen, Tschechien, Schweden, Finnland, Niederlande, Belgien, Slowenien, die Slowakei, Rumänien, Ungarn, Großbritannien. Und ich könnte Ihnen jetzt noch eine riesenlange Latte aufzählen. Es sind 30 neue Länder, die einsteigen wollen in die Kernenergie. Die einzigen, die in eine andere Richtung fahren, das sind die deutschsprachigen Länder, also Deutschland und Österreich.
Der neue finnische Reaktorblock Olkiluoto wurde im Frühjahr in Betrieb genommen. Er wurde 14 Jahre später fertig und fast viermal so teuer wie geplant. Klingt auf den ersten Blick nicht wie ein Erfolgsmodell.
Ist es sicher auch nicht. Da hat Framatome und die finnische STUK, die Behörde, die passen nicht sehr gut zusammen. Die haben da also einen Prototyp gebaut. Das ist der EPR, der Europäische Pressure Water Reactor. Ich habe ihn mir angesehen. Es ist ein ingenieurmäßig wunderbares Stück Technik. Ja, aber es hat Riesenverzögerungen aufgrund der Prototypsgeschichte gegeben. Die beiden EPRs in Taishan sind praktisch projektgemäß mit Kosten und mit einem Jahr Verzögerung in Betrieb gegangen. Also man sieht, die Chinesen können das besser. Und in Frankreich steht ja auch noch ein EPR im Bau. Das ist der EPR in Flamanville. Und auch dort gibt es massive Probleme und Verzögerungen. Aber das ist die Lernkurve, die sie bei jedem neuen Reaktortyp haben.
Neue Reaktortypen sollen ja auch kleiner und effizienter werden. Wie weit ist denn der Stand da bereits? Also welche Kraftwerke werden wir in den kommenden Jahrzehnten sehen?
Ja, die ganze Welt entwickelt ja diese sogenannten Generations-4-Reaktoren, diese kleinen Reaktoren, die sozusagen aus Standardteilen zusammengebaut werden und dann nur noch installiert werden vor Ort, die skalierbar sind zwischen 300 und 500 Megawatt, die man sozusagen in Gruppen zusammenbauen kann oder an den Einsatzorten klein macht, die inhärent sicher sind und die erfreulicherweise den Abfall der herkömmlichen Kernkraftwerke verbrennen können. Da gibt es verschiedene Typen. Das ist zum einen der Dual-Fluid-Reaktor, der für mich der hoffnungsvollste Typ ist. Der kann Deutschland für 300 Jahre aus dem Abfall der herkömmlichen Kernkraftwerke versorgen, der in den Zwischenlagern rumsteht. Dann gibt es den jetzt in China gerade in Betrieb gesetzten, vorgestern kritisch gewordenen gasgekühlten Hochtemperaturreaktor in Qidao Bay in der Provinz Shandong. Es ist ein 200 MW Pebblebed-Reaktor, so vom Typ HTR in Hamm-Üntrop. In Deutschland ist er entwickelt worden, die Chinesen bauen ihn, wie das eben so geht. Dann gibt es die Thorium-Reaktoren. Alle Welt entwickelt diese neuen Mini-Reaktoren und es wird wohl eine große Renaissance geben, aber das wird noch 10, 15 Jahre dauern.
Herr Haferbock, Sie haben gerade gesagt, in China ist ein Reaktor kritisch geworden für uns Laien. Bitte sagen Sie uns, dass das nicht kritisch ist.
Es ist nicht kritisch, nee. Kritisch ist ein Reaktor, wenn aus einem Neutron, was sozusagen in der Generation 0 ist, genau wieder ein Neutron in der Bilanz erzeugt wird. Das heißt, die Leistung ist konstant.
Wo die Zukunft der Welt diskutiert wird, ist Bill Gates nicht weit. Auf der Klimakonferenz hat auch er eine Rede gehalten. Gates ist auch in der Kernkraft investiert. Sein erstes Kraftwerk soll 2028 in Betrieb gehen. Welche Bedeutung hat Gates im Energiemarkt?
Gates hat viel Geld. Der kann investieren, distributiv investieren. Er setzt auf ganz viele Pferde und natürlich setzt er auf Erneuerbare, aber er setzt auch auf Kernenergie, weil es die Zukunft ist. Also die deutsche Energiewende kann ohne Kernenergie nichts werden und auch die amerikanische nicht. Also setzt Bill Gates auf die kleinen, modularen, inhärent sicheren Reaktoren. Das ist nur Vernunft.
Ist er aus Ihrer Sicht da tatsächlich ein Player? Hat er Forschungsfortschritte? Ist von ihm was zu erwarten? Oder ist er bloß einer unter vielen, die das entwickeln?
Aus meiner persönlichen Sicht ist er einer unter vielen. Gates hat einfach so viel Geld, dass er alles machen kann gleichzeitig.
Die Atomrenaissance bringt ja auch alte Fragen mit sich. Beispielsweise, was tun mit alten Brennstäben? Da haben Sie ja schon einen Hinweis gegeben. Wird die Endlagerfrage geklärt durch neue Reaktoren oder bleibt das Problem der Endlagerfrage?
Es wird ein gemischtes Konzept geben. Die Finnen haben ein Endlager, das ist in der Inbetriebnahme, das ist Onkalo in Olkiluoto. Dort werden sie voraussichtlich große Teile ihres Brennstoffes endlagern, also sprich in 450 Meter Tiefe in Granit versenken. Es wird aber auch, wenn die neuen Reaktoren zum Tragen kommen, dazu führen, dass die alten Brennstäbe recycelt und wiederverwendet werden. Sie müssen eins bedenken, Herr Golme. Die Brennstäbe enthalten ja noch 95% ihrer Energie. Die herkömmlichen Reaktoren der Generation 3 konnten ja nur 5% verarbeiten. Der Rest ist noch da. Und wenn die neuen Reaktoren kommen, die können diese 95% verbrennen, dann haben wir praktisch eine für die nächsten 1000 Jahre unerschöpfliche Energiequelle.
Das könnte bedeuten, dass Deutschland energieautark werden könnte und nicht einmal angewiesen wäre auf Brennstäbe aus Russland und auch nicht angewiesen wäre auf seltene Erden und nicht angewiesen wäre auf Photovoltaik aus China?
Also ich bin da mal ganz optimistisch. Mit dem Dual-Fluid-Reaktor oder den neuen schnellen Reaktoren kann das so sein, wie Sie sagen? Sie brauchen Zeit, das ist ein Technologiesprung. Sie müssen ja dann sozusagen eine ganze Industrie aufbauen, die diese alten Brennelemente, die jetzt in den Kastoren, in den Kraftwerken stehen, verarbeiten können, wieder zu neuen Brennstoff. Dazu müssen die zerschnitten, ausgespült, ausgewaschen, gereinigt, selektiert und neu verarbeitet werden. Das ist ein Industriezweig, den man da bauen muss. Da werden 10, 15 Jahre vergehen. Das ist also nichts von heute auf morgen. Die Energiewende in Deutschland ist sozusagen durch diese Reaktoren mit in den nächsten 15 Jahren nicht zu retten.
Das Bundesamt für Strahlenschutz hat in den Nullerjahren eine Untersuchung durchgeführt. Ausgewertet wurden Daten aus 24 Jahren, untersucht wurden Krebserkrankungen von Kindern unter 5 Jahren. Man stellte fest, dass Kinder, die in einem Umkreis von 5 Kilometern zu Kernkraftwerken wohnten, häufiger eine Krebsdiagnose erhalten hatten. Im deutschen Mittel war das ein Kind, im Umkreis der Kraftwerke etwa 2. Wie sehen Sie diese Untersuchung?
Ja, das ist die Statistik der kleinen Zahlen. Das ist die Frau Schmitz-Feuerhake führend darin gewesen von der Universität Bremen. Mit der gleichen Methode kann man nachweisen, dass auch Weihrauch krebserregend ist, weil im Umkreis von katholischen Kirchen auch mehr Kinder an Krebs erkranken. Das ist Unfug, statistischer Unfug.
Wobei der Weihrauch ja die Kirche nicht verlässt. Die Strahlung möglicherweise das Kernkraftwerk schon?
Nee, die Strahlung verlässt das Kernkraftwerk auch nicht. Genauso wenig wie der Weihrauch die Kirche.
Die Kernkraft hat eine Zukunft, weltweit aber derzeit nicht in Deutschland. Mit der Stilllegung im April gibt es in Deutschland und Österreich keine Kernkraft zur Energiegewinnung mehr. Darüber sprachen wir mit dem Kerntechniker und Ingenieur Manfred Haferburg. Herzlichen Dank.
Nicht dafür, Herr Gollmer.